Wer sich manchmal fragt, ob das eigene Leben wirklich ausgefüllt genug ist, den möchte ich ausdrücklich vor diesem Podcast warnen. Wer was Walter Mohl alles in seinem Leben geschafft hat und wie ausgefüllt das jetzt auch in seiner Pension noch ist, das ist wirklich unglaublich. Also ein sehr interessanter Gast für unseren Bezirkspodcast. Herzlich willkommen, lieber Herr Mohl, und vielen Dank, dass Sie sich für uns Zeit genommen haben.
Danke für die Einladung.
Sie sind ja ein sehr umtriebiger Mensch, also seit 40 Jahren Lehrer, und trotzdem hat man das Gefühl, dass Sie so viel andere Sachen machen, dass man gar nicht weiß, wo man eigentlich beginnen soll. Aber ich glaube, es ist trotzdem gut und schön, wenn wir mal bei dem Lehrersein beginnen, weil Sie das ja immerhin 40 Jahre lang gemacht haben und auch ein sehr, sehr erfolgreicher Lehrer waren. Wie könnten Sie Ihre Lehrerzeit kurz beschreiben, in eigenen Worten einmal?
Ich muss sagen, ich war ein sehr, sehr begeisterter Lehrer, und meine Karriere hat begonnen als Volksschullehrer in der 4. Klasse in der Anton-Baumgartner-Straße, und es war insofern sehr lustig. Ich habe immer können mit den Kindern sehr gut unterrichten, und es war immer sehr lustig alles. Nur wo ich die Probleme gehabt habe schon als Volksschullehrer, das waren die Hefte. Und zwar, da hat es rote Hefte gegeben und grüne Hefte gegeben, und ich habe es nie zustande gebracht, nur einen roten Stoß zu haben und einen grünen Stoß zu haben, weil die waren immer gemischt. Also das war das erste Mal. Dann bin ich in die Veitinger Gasse, in die Otto-Glöckl-Schule gekommen, in den 13. Bezirk. Und das war eine sehr, sehr schöne Zeit, und wir haben neben dem Unterrichten haben wir schon einige Shows immer gemacht in der Volkshochschule Hietzing damals. Und nach einigen Jahren kam ich dann in die Steinergasse, damals noch integrierte Gesamtschule in Atzgersdorf. Und damals war das eine ganz, ganz große Schule, pro Jahrgang 6 Klassen. Und dort habe ich dann meine Schulzeit, also meine Lehrerzeit bis zum Ende verbracht. Und war sehr glücklich dort und bin mit Tränen in den Augen in die Pension geglitten.
Ich bin ja selbst Lehrer und kenne auch viele Lehrer, aber ich kenne keinen Lehrer, der so uneingeschränkt positiv über die Schule spricht wie Sie, und man auch das Gefühl hat, dass Sie immer sehr, sehr gut mit den Schülern ausgekommen sind, obwohl das ja gar nicht so einfache Kinder eigentlich waren. Haben Sie da ein spezielles Rezept gehabt, wie Sie das geschafft haben, mit diesen Kindern so gut umgehen zu können?
Naja, ich habe schon Erfahrung gehabt. Als Student war ich immer dann in Ferienlagern, habe auch einige Kinderfreundeheime geleitet, Skikurse geleitet, Sommercamps geleitet. Und da war ich auch sehr oft mit Kindern konfrontiert, denen es nicht so gut gegangen ist und die halt ein bisschen schwierig war, wie man so schön sagt. Und da habe ich irgendwie das Gespür bekommen, gerade mit diesen Kindern umgehen zu können. Das Wichtigste war, zuzuhören, und das Wichtigste war, wenn irgendwas einmal schief gelaufen ist und man hat müssen ein bisschen schimpfen sozusagen, dass man dann wieder zurückfindet nach 2-3 Stunden oder am nächsten Tag, dass man gesagt zum Mädel oder zum Buben geht, komm her, reden wir mal drüber. Ich glaube, dieses Verständnis, das war sehr wichtig, und das hat mir sehr viel gebracht.
Ja, das haben Sie offensichtlich von Anfang an schon verstanden. Was bei mir relativ lang gedauert hat, dass diese Beziehungsebene eigentlich unglaublich wichtig ist für Lehrer. Nicht?
Bei mir war das so, ich war ja erst in der Hauptschule und dann in der integrierten Gesamtschule und dann in der Mittelschule. Es war immer so, dass 60% Erziehungsarbeit war oder Beziehungsarbeit war, und der Rest war dann eigentlich das Lehren. Und das Lernen geht eigentlich nur über Beziehungsarbeit.
Und trotzdem haben Sie, also obwohl Sie so ein engagierter Lehrer waren und so viel gemacht haben, unglaublich viel daneben gemacht, obwohl man schon merkt, dass das immer einen Zusammenhang gehabt hat. Und Sie sind also Sportlehrer gewesen und immer musikalisch sehr interessiert gewesen und haben diese Dinge sehr gut verbinden können mit ihrer Nebentätigkeit, wenn ich das mal so nennen darf. Was haben Sie da alles aufgebaut in dieser Zeit als Lehrer im sportlichen und musikalischen Bereich?
Ja, also das waren immer meine Schwerpunkte, Sport und Musik und Jugendarbeit. Und ich habe das also sehr gut verbinden können. Vom Sport her, ich habe auch 5 Jahre beim Rundfunk gearbeitet, als Sportreporter bei Ö3 und bei Radio Wien. Und auch neben der Schule, weil die Schule war Vormittag bis in Nachmittag und meine Sendungen waren dann am Abend, also bei Radio Wien, beziehungsweise am Wochenende. Dann habe ich auch also in der Redaktion gearbeitet und da war es recht ruhig, weil da waren keine anderen Redakteure da. Sportlich habe ich sehr, sehr viel gemacht und organisiert, vor allem organisiert. Also ich war selber nicht ein ganz großartiger Sportler, aber ich war sehr gut im Organisieren. Also ich habe viele Veranstaltungen hier im Bezirk in Liesing gemacht und immer, das möchte ich gleich vorweg sagen, immer in Zusammenarbeit mit dem jeweiligen Bezirksvorsteher. Das war recht eine gute Kooperation, egal ob das jetzt der Hans Wimmer war, der Manfred Wurm oder jetzt der Gerald Bischoff. Wenn ich eine Idee gehabt habe, mein Projekt, bin ich immer zu denen hingegangen und habe gesagt, also das wäre meine Vorstellung, das wäre das Projekt, Projektbeschreibung. Und die Bezirksvorsteher haben immer gesagt, ja, das können wir machen. Und sie haben nie gesagt, na, das geht nicht, sondern sie haben immer gesagt, ja, so geht es. Und dann haben wir das adaptiert und dann ist entstanden. Ein internationaler Schülercup, Fußballcup hat stattgefunden in der Sporthalle Alt-Erla, Steinergasse und Baumgartnerstraße. Mit Vereinen, nicht nur Rapid Austria, Red Bull Salzburg, sondern Bayern München und auch Partizan Belgrad und ja und noch einige Spitzenmannschaften aus dem In- und Ausland. Das war ganz groß, das waren einige Jahre, haben wir das durchgezogen. Immer in Kooperation mit der Bezirksvorstehung und dann mit einigen Sponsoren. Wobei die Bayern-München-Spieler oder Mannschaften, die haben wir dann uns nicht mehr leisten können, weil schon die U10-Mannschaft von Bayern-München haben ein sogenanntes Startgeld verlangt. Also das war damals für mich auch etwas neu. Ne? Dann habe ich gegründet den Liesinger Volkslauf. Der Liesinger Volkslauf, der also auch in Kooperation mit der Bezirksvorstehung natürlich war, auch mit der SPÖ Liesing, der ist damals vom Liesinger Platz weggegangen und war auch eine Schulaktion dabei. Und dieser Liesinger Volkslauf, der ist so lange Bestand gehabt, bis er zum Liesinger Herbstlauf geworden ist, der heute noch stattfindet und den ich auch jetzt noch moderiere. Seit 2 Jahren leider nicht, aus Corona-Gründen. Also es hat sich alles erhalten. Kann mich noch gut erinnern, einmal am Nationalfeiertag habe ich einmal eine 200-Leute-Gruppe Radfahrer, 200 Radfahrerinnen und Radfahrer von Liesinger Platz nach Laxenburg geführt und wieder zurück. Das war damals unter Fit mach mit, anlässlich des Nationalfeiertages. Ja, und jetzt, was halt auch dem Corona, der Corona-Sache zum Opfer gefallen ist, das ist mein Volksschul-Fußballturnier, Hallenturnier, das ich veranstaltet habe, nicht nur für Liesing, erst für Liesing, aber dann ausgeweitet für ganz Wien, wo dann 60 Mädchen- und Bubenmannschaften daran teilgenommen haben. Da war dann die Finalveranstaltung in der Steinergasse, in der Sporthalle Steinergasse. Und diese Veranstaltung ist immer größer geworden und jetzt radikal auf 0 reduziert, weil Corona da ist. Aber werden wir schauen, nach Corona soll es ja auch einmal eine Zeit geben, wo wir das wieder aufleben lassen.
Sie haben ja bei Ihren Veranstaltungen ein Problem nicht, Sie brauchen nie einen Moderator engagieren, weil Sie das immer selber machen. Nicht?
Das mache ich selber, ja. Und jetzt die zweite Sache mit der Musik. Also ich war schon immer musikaffin. Bei meinen Ferienheimen und Skikursen war immer die Gitarre dabei, die war immer dabei. Und da ist es also lustig immer zugegangen. Und da ist irgendwie dann auch der Gedanke gereift, es gibt eigentlich so viele Talente, die auf der Straße sind, die in der Klasse sind, in der Schulklasse sind, zu Hause Musik machen, die möchte ich einmal auf die Bühne bringen. Und da ist die Aktion Kleine Chance entstanden, später dann Showbox. Auch unterstützt von den Bezirksvorstehern, sage ich Bezirksvorstehern deshalb, weil das Ganze eine von Leasing ausgehend eine Aktion in ganz Wien war, mit Unterstützung der Bank Austria und den jeweiligen Bezirksvorstehungen. Und da waren die Kinder und Jugendlichen aufgerufen, dort auch etwas zu singen oder irgendetwas darzubieten, was sie sonst nur zu Hause oder in der Schulklasse vorgeführt haben. Und das war also ein riesen, riesen Erfolg. Ich war dann in 8 Wiener Bezirken tätig und es war für uns sehr lustig. Ich habe auch eine Liveband dabei gehabt und das gibt es heute nicht mehr, weil heute kaut man Karaoke oder man gibt irgendwas, schiebt man was rein und die Kinder können dazu singen. Aber ich habe eine Liveband gehabt, das ist natürlich dann geprobt worden und da sind dann schon einige Talente sind dann schon groß geworden. Also zum Beispiel der Johannes Sumpich, den man heute unter Josch kennt. Ja? Der war bei einem CD-Projekt auch dabei mit seiner Teenie-Band Fingerstyle oder auch der Meinrad Knapp als Moderator, der war auch bei der Kleinen Chance. Also da sind schon einige Talente jetzt rausgekommen. Das war sehr lustig auch für uns alle.
Ja, und sie singen, haben ja selbst gesungen und Gitarre gespielt, aber doch haben sie gesagt, nicht so, dass sie also selbst auf die Bühne damit gegangen sind, aber dürften doch ein gutes Ohr haben, dass sie Talente erkennen können. Was sind denn so die Kriterien, auf die sie da achten, wenn sie sagen, woran erkennt man ein gutes Talent eigentlich?
Ein gutes Talent erkennt man auf jeden Fall den Drang, auf die Bühne zu gehen. Das ist einmal das Erste. Wenn man auf der Bühne ist, muss man nicht unbedingt, was ist, sehr gut sein, aber man versucht schon da dann das Kind oder den Jugendlichen auch zu coachen ein bisschen. Nicht? Also wenn die Scheu einmal weg ist, vor Publikum seine Darbietung zu bringen, dann ist das schon einmal ein wesentlicher Teil, dass man sieht, aha, da ist schon etwas vorhanden. Und dann gehört natürlich das Kind oder der Jugendliche dementsprechend auch ein bisschen gecoacht. Ja. Aber bei jemandem, der oder die schon das, auf der Bühne stehen wollen, kann man schon sagen, aha, okay, mehr oder weniger, da braucht es mehr, da braucht es weniger. Oder was muss man dem oder der sagen, damit es wirklich dann bühnentauglich ist. Das ist meines Erachtens haben wir das immer wieder geschafft. Aber es kommt noch ein anderer Aspekt dazu. Das war für mich halt ein sozialer Aspekt. Nämlich, wenn Kinder wirklich von zu Hause aus nicht gefördert wurden und auch von der Schule vielleicht nicht so gefördert wurden, aber sie können was, dann habe ich gesagt, rauf auf die Bühne. Und eines war noch wichtig für mich da. Es war nie ein Wettbewerb. Ich habe die Wettbewerbe abgelehnt, so wie es heute halt sind. Weil ich habe gesagt, jedes Kind und jeder Jugendliche hat ein Talent und das kann man nicht bewerten, sondern das soll er so oder soll sie so bringen, wie es wirklich ist und was sie oder er glaubt, dass sie jetzt diesen Song oder diese Jonglage oder diese Gymnastik-Vorführung auch wirklich machen kann. Also ich habe nie diesen Stress den Kindern gegeben, ihr müsst gewinnen oder Zweiter oder Dritter werden. Das war bei mir nie da, deshalb nie ein Wettbewerb.
Und wenn man genau hinschaut, dann sieht man, dass Sie bei Ihren Tätigkeiten, mit den Nebentätigkeiten zur Schule eigentlich immer genau das Gleiche gemacht haben wie in der Schule, nur größer halt. Nicht, weil Sie haben immer Sportveranstaltungen gemacht, Musikveranstaltungen gemacht und dann aber mit unglaublichen Stars auch schon zusammengearbeitet und sogar einmal Ihre Schulkarriere kurz unterbrochen, weil Sie da auf Tournee gegangen sind.
Ja, das war also ein Erlebnis, das ich in meinem Leben überhaupt nicht missen wollte. Mhm. Da hat es gegeben von Ö3 einen Soundcheck. Ja, das ist ein Soundcheck, das war eine Sendung, da hat man Bands können einsenden. Und die haben halt dann, das war ein Wettbewerb, und die haben halt dann gewonnen oder nicht gewonnen oder waren Zweiter, Dritter. Und eine Band, She Says, da hatte ich ein Nahverhältnis durch den Andy Liu, der erst einmal Lehrling war beim Dreiklang. Das war ein Musikgeschäft auf der Breitenfurter Straße. Und der ein fantastischer Musiker war und mit dem ich also befreundet war. Und der war bei She Says. Und She Says hat dann als Band diesen Bandbewerb bei Ö3 Soundcheck gewonnen. Und dann war natürlich irrsinnig viel los. Dann ist das Management gekommen, Management von der Christel Stürmer. Und dann hat es also hat's Veranstaltungen gegeben, Tourneen überhaupt. Und eines Tages hat die Band gesagt, na, sie wollen auch einen Tourmanager haben, weil das waren schon die Auftritte in Deutschland und in ganz Österreich und auch in der Schweiz. Und haben mich angesprochen, ob ich denn das Tourmanagement machen wollte, weil ich auch schon die Band gekannt habe und die Mitglieder. Und natürlich haben sie in mich auch den Bandpapa gesehen, ja, der also da immer die Leute an der Hand führt. Und Tourmanager heißt also, dass ich nicht die Events ausgemacht habe und gemanagt habe, beziehungsweise das Booking gemacht habe, sondern das heißt, dass ich mit der Band unterwegs war. Wir sind also da gefahren bis nach Deutschland, sage ich gleich noch etwas dazu, und meine Aufgabe war, dass ich mich gekümmert habe um die Unterkunft, um den Soundcheck, wann ist die Band wo, wann gibt es irgendeinen Pressetermin. Das war meine Aufgabe. Ja? Und nebenbei ist ein anderer Wagen gefahren mit der Technik. Technik nur für She Says. Und das Highlight dabei war, dass wir als Band als exklusive Vorband von Bryan Adams waren. Also da waren nur wir als She Says und dann der Bryan Adams. Und da waren wir haben das gleiche Catering-Management gehabt wie der Bryan, und wir waren also da Raum an Raum mit den Musikern und mit Bryan selber. Und das war also ein irrer Aufwand und war sehr schön, weil wir haben oft mal vor 15.000, 20.000 Leuten gespielt. Ne? Also ich nicht, aber ja. Die Band, nicht? Ich bin nur auf der Seite gestanden und habe immer geschaut, dass alles klappt. Ne? Ja. Mir sehr gut gelungen. Und da habe ich ein Jahr unterbrochen in der Schule.
Sonst haben Sie also wirklich auch ein drittes wesentliches Merkmal, das sehr auffallend ist, Ihr soziales Engagement. Sie sind jetzt schon seit 10 Jahren in Pension und können das jetzt noch besser ausleben, aber irgendwie kommt das ja eher auch von der Schule, weil auch in der Schule muss man immer wieder sozial agieren, auch mit den Schülern, und Sie leben das jetzt in der Pension weiter, indem Sie hier Menschen betreuen, die Hilfe brauchen. Was sind denn da Ihre Projekte?
Ja, die Projekte sind insofern im Inland und im Ausland. Im Inland war der Anstoß der, die Ziedlergasse, das berühmte Haus, wo Flüchtlingsfamilien 2015 Unterschlupf gefunden haben. Und da war auch eine Schule, und die war untergebracht zwar in der Ziedlergasse, aber ist auch dann zu uns in die Steinergasse zum Turnen gekommen, zum Sport. Und den Sport habe ich gemacht. Und dadurch habe ich auch einigen Kontakte so zu den Flüchtlingsfamilien oder auch unbegleitete Flüchtlinge gehabt, zu den Kindern. Und es hat sich dann so entwickelt, dass bei einer Familie, die ich jetzt noch betreue, da war der eine Sohn, der war so begeistert irgendwie, der hat also damals, der hat kein Wort Deutsch gekonnt, und die haben mich halt gekümmert, auch im Sportunterricht, und er war so begeistert, und dann hat er gesagt, am Ende des Schuljahres hat er zu mir gesagt, oder gedeutet, oder im brocken Deutsch, ob ich nicht einmal, er möchte mich einladen zur Familie zum Essen. Naja, Essen ist für mich immer etwas Positives und da bin ich hingegangen zur Familie, das war aber dann schon nach der Schule, nicht? Und so habe ich diese Familie dann immer betreut. Und ich habe dann auch in der Schule auch gehabt Deutsch für Ausländer und da habe ich auch sehr viele Ausländer betreut und es war ein bisschen jetzt unorthodox, wie ich das gemacht habe. Ich bin mit ihnen einkaufen gegangen und habe ihnen erst einmal die Lebensmittel erklärt und dann haben sie alle eine Einkaufsliste bekommen und mussten das so einkaufen. Ja, also so, dass ich das dann auch bezahlt habe. Und dadurch haben die irgendwie diese ganzen Vokabeln auch bekommen. Beziehungsweise das war bei mir Learning by Doing. Ja? Oder einer war der Fußballer, das ist mir heute noch dankbar. Der hat gesagt, der ist auch gekommen, ohne ein Wort Deutsch zu sprechen. Und mit dem habe ich dann mit Softball in der Aula gespielt. Und mit links, rechts, oben, unten und 1, 2, 3 und Kopf und Fuß. Und so hat er das irgendwie gelernt. Ja. So weit, das war aber 15, so weit, dass der sogar die Matura im Ballsportgymnasium letzten Endes geschafft hat. Mit dem habe ich heute noch einen sehr, sehr guten Kontakt. Und auch die anderen, die ich betreut habe, ja, ausgehend von meiner Schule her, die mich dann also auch weitervermittelt haben. Einer ist in der 7. Klasse in einem Oberstufenrealgymnasium, einer geht in das Gymnasium für Berufstätige, einer geht in die Handelsschule am Abend. Also das ist ganz, ganz hervorragend. Ich bin ganz, ganz überwältigt.
Österreich ist Ihnen ja zu klein, nicht, muss man sagen, für Ihre Hilfe. Ja. Weit Sie ja aus noch woanders hin auch, nicht?
Ja, ein bisschen weiter weg, ja. Nämlich ganz konkret nach Indien. Mhm. Da bin ich über eine österreichische NGO dorthin gekommen und habe mir das einmal angeschaut und habe dort erst einmal meine ersten Patenkinder bekommen. Das war in Kalkutta. Das ist ein Projekt, wo Straßenkinder in das Projekt geholt werden. Die können dort wohnen und werden dort auch unterrichtet. Diese Straßenkinder kommen aus dem Milieu der Drogen und der Prostitution. Und ich war dort einige Male, habe dort auch unterrichtet, sogar 3 Wochen. Und das war für mich also ein ganz, ganz großes Erlebnis, weil ich gemerkt habe, dass die Kinder dort wirklich Hilfe brauchen. Und ich habe also dort auch aus dem einen Patenkind sind also jetzt 3 geworden und mit vielen Jugendlichen, die also jetzt schon außerhalb der Schule sind, die unterstütze ich jetzt auch schon und oder auch noch, wenn sie etwas brauchen. Zum Beispiel gerade vor einigen Tagen hat jemand ersucht um einen Laptop. Ja, da habe ich dann einige Bekannte und Freunde gefragt, ob wir da nicht irgendwas zusammen spenden könnten, damit der den Laptop bekommt und dann auch einen Computerkurs machen kann. Der braucht es, ja, der möchte nämlich nach Singapur arbeiten gehen und da braucht er also so einen Laptop. Oder ein anderer hat mich ersucht wegen dieser Impfungen. In Indien sind die Impfungen kostenpflichtig. Das heißt, ich habe also da für ihn und für seine Mutter, die ich kenne ja sehr viele Familien auch, habe ich dann einige Spenden aufgetrieben, dass ich die Impfungen leisten können. Also so habe ich jetzt einen Kontakt auch mit den Studentinnen und Studenten, die jetzt schon außerhalb des Projekts sind, die ich auch unterstütze mit Hilfe von Freunden, Verwandten, Bekannten.
Ja, das ist ein unglaublich erfülltes Leben, das ja, und auch es ist auch so schön, weil sie eben so viel geben den Menschen und sicherlich auch sehr viel Dankbarkeit dafür zurückbekommen. Sie haben in Ihrer Biografie so viele interessante Dinge, dass man das gar nicht darauf überall eingehen kann. Aber eine Sache muss doch schon erwähnt werden, dass Ihr Vater ja den Mohl Verlag gegründet hat und da wunderbare Bücher erschienen sind, auch über Liesing und Hitzing. Haben Sie eine besondere Affinität zu Büchern durch diese Beziehung? Oder?
Mein Vater hat 2 Buchhandlungen gehabt, in Favoriten und in Meidling. Und dadurch war ich schon immer mit dem Buchhandel oder mit Büchern konfrontiert. Ich habe natürlich auch mitgearbeitet in den Buchhandlungen. Ich bin ja auch Buchhändler und ich bin auch Verleger. Und dann ist mein Vater in Pension gegangen und hat mit mir gesprochen und hat gesagt, ob ich nicht mit ihm den Verlag weiterführen möchte. Habe ich gesagt, ja, natürlich. Und es war ein ganz, ein hervorragendes Zusammenspiel. Mein Vater hat das Know-how gehabt. Der hat also da seit Jahrzehnten eben den Buchhandel auch in verschiedenen Funktionen, er war in verschiedenen Funktionen tätig. Und ich war halt nur so mal dabei, aber ich habe das auch mitgelernt. Und da haben wir den Mohl Verlag weitergeführt. Ich als Verlagsleiter, mein Vater als Sekretär sozusagen, aber der alles gewusst hat, der natürlich alles viel mehr und besser gewusst hat als ich. Und da hat es diese Reihe Wiener Bezirksbücher gegeben und da haben wir auch das Bezirksbuch Leasing und Hietzing herausgebracht. Und da hat es dann die Präsentationen gegeben und ich muss sagen, da war ich dann auch Moderator.
Natürlich.
Und das Lustige war, bei der Präsentation vom Hietzing-Buch war im ORF-Zentrum und da war der damalige Minister Fischer dabei, der also dann Bundespräsident geworden ist. Und in seiner Ansprache, er hat natürlich vorher das Buch bekommen, hat er gesagt, ja, das ist leider bei ihm so. Er hat einmal durchgeblättert und ist schon auf einen Druckfehler draufgekommen.
Zum Abschluss noch unseren Fragebogen, damit wir Sie ein bisschen besser noch kennenlernen können. Das wird jetzt sehr breit gefächert sein oder vielleicht gibt es doch was Spezielles, Ihre Lieblingsmusik?
Also ich höre sehr gerne Queen, aber auch Musik sagen wir von heute wie Madonna oder wie One Republic oder diese Musik, also Pop-Rock der heutigen Zeit. AC/DC, gut, ist auch nicht von heute, aber werden auch gespielt, ja. Auch österreichische Musik natürlich und dann natürlich auch die Musik, die jetzt ist zum Beispiel der Josh, der gefällt mir recht gut, da habe ich natürlich eine persönliche Beziehung, ja, das sind also meine Favorites.
Auch Austropop sozusagen. Ja. Und gibt es einen Lieblingsfilm?
Einen Lieblingsfilm, ich war schon sehr lange nicht im Kino wegen Corona, fällt mir jetzt eigentlich nicht ein, aber ich verfolge schon die Filmszene. Mir hat die Biografie von Freddie Mercury sehr gut gefallen und da schaue ich mir also schon an, wenn so Dokumentationen kommen. Das ist auch das, was ich also im Fernsehen am liebsten anschaue, Dokumentationen und Zeitgeschehen. Ja, das ist das, was ich am liebsten schaue.
Und Lieblingsbücher sind natürlich alle nur aus Ihrem Verlag, nehme ich an, oder gibt es da was anderes auch?
Also zu den Lieblingsbüchern, da habe ich ein bisschen recht lustig, denn ich habe so viel andere Sachen auch zu lesen, nämlich an Zeitungen, an Zeitschriften, dass ich fast gar nicht zum Lesen von Büchern komme. Aber das letzte Buch, da bin ich gerade dabei, Der Weiße Tiger, das ist ein Buch, spielt auch in Indien und das gefällt mir recht gut, da bin ich gerade am Lesen dran. Aber sonst Magazine und Zeitungen, Zeitschriften, da bin ich dann ausgefüllt.
Und hat ein Mensch, der so ein reichhaltiges Leben hat, auch ein Lebensmotto, ein bestimmtes, dem Sie nachgehen?
Zuhören, sprechen, helfen.
Und gibt es irgendeine Schlagzeile, die Sie gerne über sich lesen möchten, noch einmal?
Die Schlagzeile. Es war sehr schön, dass ich so viele verschiedenartige Menschen kennenlernen durfte.
Ja, das ist wirklich, das klingt sehr gut. Das ist ein schöner Abschluss auch für unser Gespräch. Vielen Dank, das war wirklich sehr interessant.
Danke, danke recht herzlich.